Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Neues Jahr, neues Glück, überhaupt alles neu. Das klingt verheißungsvoll, aber warum bleibt dann oft doch so viel beim Alten? Oder warum gibt es so viel Angst vor Neuem und vor Veränderung? Weil der Umgang mit dem Neuen immer auch mit Vertrauen und Sinn zu tun hat, mit Hoffnung auch, ist das natürlich auch eine Frage fürs Religiöse. Und deshalb möchte ich jetzt mit Jürgen Mahnemann über die Verheißung und die Bedrohlichkeit des Neuen sprechen. Jürgen Mahnemann ist katholischer Theologe und Philosoph und Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover. Er beschäftigt sich mit Umweltphilosophie und mit politischer Theologie und er hat gerade ein energisches Plädoyer für ein revolutionäres Christentum veröffentlicht. Auf ein gutes Neues also, Herr Mahnemann.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Siehe, ich mache alles neu. Das letzte Buch der christlichen Bibel, die Offenbarung des Johannes, endet mit einem furiosen Ausblick auf das Neue, auf die künftige Welt. Und man hat den Eindruck, oder ich habe zumindest den Eindruck, Christen heute, zumindest in Deutschland, vielleicht auch in Europa, empfinden das eher als Drohung. Gibt es eine Angst vor dem Neuen?
Ja, also diesen Eindruck, den Sie jetzt gerade formuliert haben, den teile ich. Gerade die Kirchen, die privilegiert sind und von dem Status quo profitieren, haben Angst vor dem Neuen, weil sich doch insgeheim, so meine Deutung, eine Verlängerung der gegenwärtigen Verhältnisse in die Zukunft wünschen. Das gilt natürlich für alle Institutionen und Personen, die privilegiert sind, die wünschen sich am wenigsten Veränderung. Aber diese Vorstellung von Zukunft, also dass wir uns wünschen, dass unsere Gegenwart in die Zukunft verlängert wird, hat natürlich mit wirklicher, mit echter Zukunft nichts zu tun. Nämlich echte Zukunft hat mit dem Neuen zu tun. Und Zukunft in einem emphatischen Sinne muss so mit der Vorstellung des Neuen verbunden sein, dass wir den Eindruck haben, wenn wir von Zukunft sprechen und Zukunft fühlen, dass da etwas Neues auf uns geradezu wie von außen zukommt.
Sie suchen dagegen nach einem revolutionären Christentum, nach einem, das regelrecht umstürzt, das eben genau das weiter so nicht mehr macht. Um Ihre Ausgangsposition zu verstehen, warum ist das denn so dringlich, was ganz anderes zu machen und das weiter so mit Nachdruck zu beenden?
Zum einen ist es dringlich, weil wir mit verschiedenen Krisen konfrontiert sind, gewaltigen Krisen. Das ist zum einen die ökologische und klimatische Krise zu nennen, zum anderen die Krise der Demokratie durch die Bedrohung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus und drittens natürlich die Corona-Krise. Und angesichts dieser Krisen wäre es so wichtig, dass die Kirchen hier gesellschaftspolitisch an notwendigen Transformationsprozessen mitarbeiten, Teil dieser Veränderungen sind. Und die Veränderungen, auf die es ankommt, sind ja große Transformationen. Und ein anderes Wort für große Transformation, und ich benutze das Wort bewusst, ist Revolution. Es kommt auf eine Revolution, wie Eva von Redeker, die Philosophin, es genannt hat, für das Leben an. Und wenn Kirche Teil dieser Revolution, Kirchen Teil dieser Revolution werden wollen, dann müssen sie in dieser Gesellschaft widerständig präsent sein.
Dann reicht es also nicht, das Dach des Gemeindehauses zu begrünen oder Solarzellen aufs Kirchendach zu packen oder einen klimaneutralen Kirchentag zu machen.
Ich will das nicht schlecht reden, aber das reicht natürlich überhaupt nicht aus, sondern es kommt darauf an, wirklich hier politisches Engagement zu zeigen. Das heißt, ChristInnen, die nicht sehen, welche Bedeutung gesellschaftspolitisches Engagement für ihren Glauben hat, werden auch den eigenen Glauben nicht verstehen. Denn ChristIn sein heißt, ChristIn in dieser Welt zu sein, sich in diese Welt verstricken zu lassen. Und wenn ich davon spreche, sich verstricken zu lassen, da steckt da ja auch drin, beispielsweise gibt ja diese Redewendung, in ein Verbrechen verstrickt zu sein. Wer in die Welt verstrickt ist, ist in die ganzen Zusammenhänge, auch in die Schuldzusammenhänge hinein verstrickt. Also es ist wichtig, die revolutionäre Dimension des Christentums neu zu entdecken. Denn wer diese Gottheit beim Namen nennt, der reklamiert das Neue als bereits gegenwärtig, ohne dabei die Gegenwart als mit dem Neuen identisch zu behaupten. Wer also den Namen der biblischen Gottheit ausspricht, stellt jede sich als alternativlos gerierende sogenannte Realität unter einen Vorbehalt. Nur wer tief verstrickt ist in die Ratlosigkeiten, in die Erfolge, aber auch Misserfolge des Lebens, eine solche Person vermag überhaupt nur eine Ahnung davon zu entwickeln, was Glauben heißen kann.
Dabei sind Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, tendenziell eher misstrauisch gegen den Begriff der Hoffnung, der ja von den Kirchen gerne immer hochgehalten wird, und plädieren dafür, aber sehr energisch dafür, auch wirklich Angst zu haben, wenn Angst angebracht ist.
Richtig. Also ich bin sehr skeptisch, was die Rede von Hoffnung, ich betone die gegenwärtige Rede von Hoffnung angeht. Wir wissen ja, es gibt so etwas wie eine trügerische Hoffnung, eine falsche Hoffnung. Und eine solche Hoffnung ist zum Beispiel Optimismus. Optimismus ist ein selbstbetrügerischer Versuch, dem es darum geht, alles Negative zu verdrängen, nur das Positive sehen zu wollen. Anders als Optimismus lässt Hoffnung sich aber ohne Angst und Verzweiflung überhaupt gar nicht denken. Denn wie will ich für andere hoffen, wenn ich nicht gleichzeitig um andere Angst habe? Aber angesichts der Erhitzungskatastrophe, der wir ausgesetzt sind, schwindet die Hoffnung. Wir alle wissen, das 1,5-Grad-Ziel ist wohl nicht mehr zu erreichen. Und eine Hoffnung, die angesichts dieser Situation trösten will, wird nicht trösten.
Wenn Hoffnung angesichts dieser Situation also nicht die richtige Reaktion ist, das Szenario, das Sie jetzt entwerfen, lässt jedenfalls für meine Vorstellung so richtig viele alternative Handlungsoptionen dann gar nicht zu. Also was kann ich denn dann tun, wenn ich das nicht hinnehmen will, aber auch nicht verzweifeln will? Also gibt es dann überhaupt noch legitime Handlungsmöglichkeiten, die nicht einfach nur Schönfärberei sind?
Die andere Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist die Trauer. Trauern über das, was vor sich geht. Und diese Trauer über das, was gerade um uns herum passiert, diese Trauer wiegt so schwer, dass sie tatsächlich auch in die Verzweiflung münden kann. Jetzt stellt sich aber die Frage, sollen wir mehr Angst haben vor der Verzweiflung oder mehr Angst haben vor der Apathie? Schon vor vielen, vielen Jahren hat mal der Auschwitz-Überlebende und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel darauf hingewiesen, wenn Sie die Wahl haben zwischen Verzweiflung und Gleichgültigkeit, dann wählen Sie die Verzweiflung. Warum? Weil aus Verzweiflung vielleicht noch irgendetwas entstehen kann, aber aus Gleichgültigkeit, aus Apathie entsteht per Definition nichts, aber auch gar nichts. Das heißt, wir müssen die Trauer zulassen. Die Trauer, ja, sie kann in Verzweiflung münden. Sie kann aber auch, und das ist für mich der entscheidende Punkt, sie kann aber auch Platzhalterin von neuer Hoffnung sein. Und zwar dann, wenn es uns gelingt, nicht nur privat im Stillen zu trauern, sondern wenn es uns gelingt, gemeinsam zu trauern, dann kann es sein, dass aus dieser gemeinsamen Trauer eine aktive Trauer wird, eine aktive Trauer, die zum Protest anwächst, zum Handeln motiviert. Und genau die Erfahrung, dass etwas anderes möglich ist, die brauchen wir.
Nun gibt es aber auch ganz andere Reaktionen auf diese als ja katastrophal empfundene Gegenwart, die ja auch sich auf einen Protest berufen, die sagen, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Und die dafür so ganz radikal einen persönlichen Freiheitsbegriff in Anspruch nehmen. Also ich meine vor allen Dingen die sich immer weiter radikalisierenden Impfverweigerer. Wie unterscheidet man denn dann so eine Protestbewegung von einer, wie Sie sagen, sozusagen lebensdienlichen oder in die Zukunft schauenden Protestbewegung? Also was sind da die Kriterien?
Das ist eine wirklich sehr wichtige, gerade in der Gegenwart wichtige Frage. Es geht um Leitempfindlichkeit. Bei den Protesten, die ich angesprochen habe, bei den Protesten in den Klimagerechtigkeitsbewegungen, geht es um eine Leitempfindlichkeit, die nicht nur um das eigene Leid kreist, sondern in der Lage ist, zum Leid anderer vorzustoßen. Und diese Leitempfindlichkeit nehme ich in den Corona-Protesten überhaupt nicht wahr. Da geht es um die Wahrnehmung des eigenen Leids. Und die geht einher mit der Unfähigkeit, das Leid anderer anzuerkennen.
Wie definiert sich denn dann eine veränderte Zukunft, eine gute Zukunft? Eine hoffnungserfüllte Zukunft?
Ich würde sagen, die Frage stellt sich, wie überhaupt eine Hoffnung auf neue Zukunft entstehen kann. Dazu braucht es radikales Handeln und zwar revolutionäres Engagement. Und revolutionäres Engagement, wie es heute verstanden wird, da geht es darum, dass es nie nur um eine Gesellschaftstransformation geht, sondern gleichzeitig immer auch um eine Selbsttransformation. Das heißt, ich muss lernen, anders zu leben, damit andere Menschen leben können und auch nichtmenschliche Lebewesen leben können. Wichtig scheint mir aber, dass wir gerade bei der Selbsttransformation unseren Alltag im Blick haben. Denn in den klimapolitischen Debatten beispielsweise reden wir viel von Effizienz, aber kaum von Suffizienz. Wenn wir aber von unserem Alltag ausgehend versuchen, Transformation, die große Transformation zu denken, dann sind wir sofort mit dem Stichwort Suffizienz, Genügsamkeit konfrontiert. Und diese Perspektive weist uns den Weg auch, dass es bei diesem revolutionären Engagement darum geht, nicht etwas zu zerstören, sondern es geht bei diesem revolutionären Engagement darum, zu retten. Dieses revolutionäre Engagement wendet sich gegen Rücksichtslosigkeit. Sie wendet sich gegen eine eskalierende, unendliche Wachstumsgesellschaft. Sie steht für die Anerkennung menschlicher und planetarer Begrenzung.
Das heißt, die wahre Revolution ist beim kapitalistischen Spiel nicht mitzumachen.
Richtig. Unser Zusammenleben und auch unser Wirtschaften neu zu verstehen.
Der katholische Philosoph und Theologe Jürgen Mahnemann fordert ganz unbedingt einen Aufbruch ins Neue. Mit Trauer, Mut, Angst und vielleicht dann doch auch Hoffnung. Vielen Dank. Wenn Sie weiterlesen möchten, Jürgen Mahnemanns Plädoyer Revolutionäres Christentum ist erschienen bei Transkript, hat 158 Seiten und die kosten 18 Euro.